Heute mit Enno Bunger, Musiker und Mitgründer des Startups Mic Drops.
Eigentlich ist die Reaktion, die wir bekommen, immer: Ja krass, das hat ein Typ jetzt gebaut, so erstmal. Und dann auch noch: Ja krass, dass ihr das jetzt macht, dass ihr das hinbekommen habt. Und aber am allerkrassesten, dass das noch keiner sonst gemacht hat. Also warum gibt es das nicht schon längst aus dem Silicon Valley oder aus China oder wo die ganzen Leute, die entwickeln, sitzen? Es gibt so viel Personal eigentlich, die das machen könnten. Und da denke ich wieder, ja, weil es so ist wie mit allem, alles wird gebaut, nur an die Kultur denkt mal wieder keiner.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Enno Bunger im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Enno ist Musiker, 2019 sein viertes Album auf Sony Columbia veröffentlicht und jetzt ein Startup für Livestreaming gegründet. Das klingt vielleicht zuerst etwas trivial, steckt allerdings doch mehr dahinter, denn Mic Drops verspricht hohe Audioqualität und geringe Latenz, also minimale Verzögerung, und das ist etwas, was die gängigen Konferenztools derzeit nicht leisten, sagt er. Und wie das funktioniert und wie er seine Karriere so gestaltet hat, das sagt er mir heute. Moin Enno.
Ja, moin Alex, grüß dich, hi.
Schön, dass du hier bist.
Danke. Wie jeder
Gast, wie war nochmal dein Background? Ich glaube, du bist auch ganz früh angefangen an den Tassen und dich dann so vom Organisten, Kirchenmusiker, der einfach alles mitgenommen hat, zum Indie-Musiker entwickelt, so mehr oder weniger, oder?
Irgendwie so, ja. Ich habe mit 6 angefangen, Klavier zu spielen, und dann war ich mit 12, 13 schon Barpianist in Ostfriesland. Da haben die Erwachsenen mir da immer schon Bier ans Klavier gestellt, damit ich länger spiele. Und irgendwann starben die Organisten weg und dann sollte ich da auch noch aushelfen und habe dann so von Job zu Job irgendwie schon in meiner Jugend irgendwie mich da ganz gut durchgeschlagen und habe dann schon gedacht, Mensch, mit Musik kann man ja Geld verdienen, dachte ich damals. Und aber mit eigener Musik ist das natürlich erstmal noch ein schwierigerer Schritt, bis man da so weit ist, aber
toll. Hat ja, ich muss eben schmunzeln. Barpianist in Ostfriesland, das ist fast schon so, also so ein Buchtitel, eigentlich schon fast so ein Filmtitel oder so. cool. Das heißt, du bist dann einfach so, hast angefangen, Songs geschrieben, dann irgendwann kam das Band-Ding ins Rollen. Und also das war dann ja auch wirklich eine Band, ne? Das hieß zwar immer Enno Bunger von Anfang bis jetzt, aber ihr wart ja dann, und so haben wir uns ja auch damals in Melle kennengelernt, ihr wart ja im Grunde eine Band, ne? Ein Trio.
Genau, ich hab so 2005, 2006 irgendwann angefangen, eigene Songs zu schreiben, war erstmal ganz alleine damit und habe dann irgendwann mir Leute gesucht, die Bock hatten, das zu machen. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur im Hintergrund sein und habe einen Sänger gesucht, aber niemanden gefunden, der irgendwie singen wollte oder konnte, und dann musste ich halt selbst und habe dann aber 2 coole Mitstreiter gefunden, und der eine davon ist auf jeden Fall heute noch bei mir in der Band, das ist der Nils. Ich spiele immer noch Schlagzeug bis heute. Und aber es gab dann irgendwann, nachdem wir das so 5 Jahre gemacht haben, von 2007, so die harten Jahre, sage ich mal, ne, wo wir auch dann in Melle mehrmals waren.
Ja.
Stadtfest und Honerkamps Ballsaal und Melle bei Nacht und was war das alles?
Das war schon viel. Also ich habe nochmal eben versucht, das rauszufinden. Das waren locker 3-4 Mal, ne?
3 Auftritte in Melle und aber irgendwie dann plötzlich, also in kürzester Zeit, in 2 Jahren, glaube ich, 3 Mal und dann auf einmal nie wieder.
Ja, dann danach kam einfach nichts mehr musikalisch in Melle. Das konnte nicht mehr getoppt werden.
Ja, nee, dann waren wir meistens in Osnabrück halt eher, ne? Und haben aber so, wir waren mit dem Debütalbum damals sogar auch bei Inas Nacht, was halt viel gebracht hat schon, aber eben nicht genug, um wirklich sagen zu können, wir können jetzt irgendwie da eine Band von nachhaltig finanzieren, und hatten dann, als wir den TV Noir Auftritt 2012, was und eigentlich der dann einer von mehreren kleinen, aber dann doch der größte Durchbruch war, haben dann so ein halbes Jahr danach festgestellt, dass es halt immer noch wirtschaftlich völlig schwachsinnig ist. Und dann hatten die jetzt damals auch gesagt, Alter Enno, wenn du irgendwie diese Musik hier weitermachen willst, dann musst du die Band auflösen. Das ist überhaupt nicht realistisch mit dem ganzen Zeitaufwand, den man dafür betreibt. Also es ist ja nicht realistisch, das irgendwie nebenbei zu machen, neben was anderem erstens. Und zweitens, aber das zu dritt irgendwie zu teilen, ging halt auch nicht. Also es war einfach nicht, ließ sich so nicht realisieren. Und dann haben wir es aufgelöst. Und dann ist es seit 2013, seit Mai oder so, ist es jetzt ein Solo-Projekt wieder.
Also quasi die Band aufgelöst, damit du alleine weitermachen kannst, ne?
Genau, ja.
Ja, okay, abgefahren. Würdest du sagen, das war ja nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, du machst das jetzt schon so lange. du hast gerade gesagt, das war so dieser eine Auftritt, dieser TV Noir Auftritt. Das war wirklich so einer der größten Kicks irgendwie, der größte Schritt für dich so nach vorne? Oder gab es dann nochmal so andere, wo du sagst so rückblickend, boah, ey, genau das war da genau das richtige Ding zum richtigen Zeitpunkt?
Eigentlich war das, es gab jedes Jahr immer so irgendwie eine Sache, die einen so mental über Wasser gehalten hat, wo man so gemerkt hat, ey, dafür brenne ich, das will ich unbedingt machen. Also sei es jetzt ganz am Anfang, als ich noch nicht in der Band war, aber schon mal einen Song als Orchesterversion umarrangiert habe zu meinem Abi damals, irgendwie als ich 18 war, da habe ich so gemerkt, dass ich dafür total brenne und da alle Zeit reinstecken will. Und das jedes Jahr gab es irgendwie solche Momente immer wieder. Mhm. Und das war dann auch so für mich die Erklärung nach außen hin, dass ich dann sagen konnte, ja, okay, ich fange jetzt doch noch nicht mit dem Lehramtsstudium an, sondern mache das erstmal noch weiter. So, das war dann immer für mich und auch für meine Eltern die Erklärung, ey, es gibt eine Perspektive, es gibt Leute, die sind da zumindest interessiert und manche Menschen finden das auch spannend oder gut oder finden, sagen, das berührt sie. Dass ich dann dabei geblieben bin.
Meine Frage bezog sich ja auch ein bisschen darauf, was quasi so diesen Schub in der Entwicklung gegeben hat, also quasi nach außen, also wo man dachte, krass, mehr Sachen verkauft, mehr Zuschauer gekommen oder größere Promowirkungen.
So. Das Schöne eigentlich daran ist, dass es immer ganz viele kleine Durchbrüche waren, die immer nachhaltig nach und nach gewachsen sind. Also bei dem also Inas Nacht hat natürlich damals ein bisschen was gebracht auf einmal, aber bei TV Noir war es jetzt nicht so, dass es irgendwie dann explodiert ist, sondern das hat sich dann, ich habe dann in dem Jahr 2012 habe ich glaube ich 100 Live-Konzerte gespielt, 2013 auch nochmal 60 oder 70.
Ja.
Und darüber hat es sich dann immer wieder, wurde es dann wieder geteilt. Also dieser Auftritt wurde immer wieder sich angesehen und wurde geteilt. Und es ist, war ein ganz gesundes, nachhaltiges, langsames Wachstum, was ich jetzt auch immer noch anstrebe. Also ich bin gar nicht so der Fan davon, so einen krassen Hype irgendwie zu haben, sondern ich finde es schön, wenn man ein Thema länger strecken kann und immer wieder irgendwie neue Sichtweisen darauf bringt oder von unterschiedlichen Perspektiven das nochmal beleuchten kann und nochmal einen anderen Fokus auf Songs auch oder auf unterschiedliche Songs setzen kann.
Ja. Du warst aber auch, ich gucke mich mal gerade hier auf den Zettel, du warst aber auch schon recht früh bei Pias, ne, als Plattenfirma, was ich mir auch, also das ist ja keine kleine Firma sozusagen, also ein sehr renommierte, bedeutendes Plattenlabel am Ende auch. Das stelle ich mir aber auch nochmal so als mega Schritt vor, oder?
Ja, das war natürlich alles immer diese Sachen, dass wir irgendwie in Gesprächen waren oder eine Perspektive hatten, hat uns immer über Wasser gehalten, dass wir dran geglaubt haben weiterhin. Also 2007 war das irgendwie, waren wir in Gespräch mit Sony und Universal. Das hat sich dann aber irgendwie nach irgendwelchen Showcases so ein bisschen zerschlagen. Da hieß es dann von einem Menschen bei Universal, der sagte zum Konzert, ein Klavierspieler sollte keine Chucks tragen. Und ist wortlos gegangen. Das war so alles, was es an Feedback zu diesem Auftritt gab im Magnetclub damals. Ja. War ja auch spannend. Dachte ich auch, super konstruktives Feedback zur Musik. Mhm. Naja. Also irgendwie war es dann immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte mir selber ein Umfeld schaffen, in dem ich mich wohlfühle, wo ich meine Musik verorten würde. So, ob es jetzt irgendwie im Booking-Bereich war oder beim Label oder beim Management, war das immer so, dass ich geguckt habe, wo sind denn KünstlerInnen, die ich mag, die ich selber schätze, von denen ich große Hochachtung habe, bei wem sind die? Und da ist natürlich Pias damals ganz, ganz schnell bei mir auf dem Radar so gewesen.
Ja.
Und hatten wir, das war eine ganz lustige Geschichte. Wir haben 2008 Support im Übel und Gefährlich für Klee gespielt, die hatten uns eingeladen.
Ja.
Und da hatte ich zwei Kartons mit CDs dabei, also selber gebrannte. Und ein Karton war nicht bebrannt und wir haben leider den falschen Karton verkauft.
Oh nein.
Ja, also die mussten wir noch brennen. Das haben wir auf Tour immer so gemacht. Wenn es gut lief, haben wir halt noch schnell nach. Ich hatte immer meinen Laptop dabei mit dem Brenner da drin und habe immer noch nachgebrannt. Und irgendwie haben wir den Karton verwechselt. Und dann gab es jedenfalls ganz viele Beschwerden. Und dann war halt ein Hamburger Reeder dabei, der meinte so, ich habe eine CD gekauft, da ist aber gar keine Musik drauf, voll scheiße. Kann ich das nicht noch irgendwie bekommen? Und ach, übrigens, ich suche noch eine Band für hier meine Weihnachtsfeier von der Barkassengesellschaft. So. Und dann meinten wir so, ja, okay, cool, können wir spielen, können wir machen. Und zeitgleich hatten wir gerade eine Demo-CD bei Pias eingeschickt und dann schrieb dann Stefan Strüber, der damals A&R war, heute ist er ja Chef, aber damals A&R, meinte, ja, geil,
wann kann ich euch das nächste Mal in Hamburg sehen? Da meinte ich, ja, hier, wir haben hier so eine lustige Weihnachtsfeier, da gibt's Grünkohl und Schnaps und kommt vorbei. Und hab die einfach eingeladen zu so einer Geschäftsveranstaltung, hab dann dem Reda geschrieben, Hubert Neubacher, geiler Typ, ob sie die noch irgendwie, dann, ob wir die noch mit aufs Schiff raufbekommen. Und da meinte er, ja, klar. Und dann meinte ich so, ey, vielleicht kannst du die Gäste ein bisschen instruieren, dass das für uns ein relativ wichtiges Konzert sein könnte, dass sie vielleicht jetzt nicht ganz unabwesend, ganz abwesend dann da sind, sondern dass sie vielleicht ein bisschen wohlwollend applaudieren. Und die haben sich richtig ins Zeug gelegt, die haben die Plattenfirma da ordentlich mit Schnaps versorgt und dann hatten wir sie.
Ey, das ist eine geile Geschichte, also ein Knaller. Fall, ja. Wahnsinn! Du hast eben noch gesagt, ne? Also du hast, so hatte ich das auch in Erinnerung. Im Grunde genommen von Anfang an, und man kann es nur betonen, wer so oft den Metal spielt, der spielt alles, ne? So viel auch über Shows dann gemacht. Und dann, wenn du sagst, da 100 Shows im Jahr gespielt, ihr habt ja auch lange, glaube ich, selber die Shows zusammen gebucht, ne?
Ja, ganz viel. Also ganz am Anfang waren es auch Wohnzimmerkonzerte und ich habe selber irgendwie, oder Bernd und ich haben damals ich glaube, so 100 Mails geschrieben vor Natur und 10 Antworten und eine Konzertzusage, ne? Also, und dann halt, um eine Tour zu machen, musstest du dann 1000 Mails schreiben. Also, so lief das damals und immer, also bis heute auch so, ist eigentlich immer die Devise gewesen, kein Bock auf so Formate, wo wir uns nicht oder wo ich mich nicht sehe, so. Also, es gab auch mal so ein paar Momente, wo jemand meinte, dass es ja vielleicht gut sein könnte, bei irgendeinem Musikwettbewerb mitzumachen, also jetzt sowas Öffentlichkeitswirksames, sei es irgendwie eine Castingshow oder auch ein, wie heißt das, Unser Star für Oslo oder was, also diese Formate, wo wir, ich weiß nicht mehr, ob das Oslo war, aber jedenfalls waren wir da im Gespräch und Leute schlugen uns vor, dass wir dort mitmachen sollten. Und da habe ich immer gesagt, ey, Musik ist kein Pferderennen. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Musik ist Gefühl und ist kein Sport. Und ich habe das damals nämlich als Pianist schon gehasst, bei Jugend musiziert, wo es immer ums Höher, Schneller, Weiter ginge und nicht so richtig um Gefühl und um die Idee dahinter und um die Kreativität. Und da habe ich mich einfach nie gesehen und da so gewisse Sachen nie machen wollen, wodurch mich manche Menschen auch immer als Erfolgsverhinderer bezeichneten. So, weil so gewisse Dinge einfach ich da die Musik nicht sah oder mich nicht sah. Und das bereue ich aber heute nicht. Also ich finde das immer noch cool so. Ich finde total geil, wie das alles gelaufen ist und dass man sich jetzt so mit diesem schönen, gesunden, langsamen Wachstum irgendwie sich jetzt eine ganz tolle Anhängerschaft klingt bescheuert, klingt so ein bisschen sektenmäßig. Fanbase mag ich auch nicht. Was ist denn das Wort? Ein schönes Publikum, also ein total interessiertes, empathisches, auch solidarisches Publikum, was ich jetzt gerade umso mehr auch erfahre mit Hilfe dieser Online-Konzerte, die halt total toll sind einfach und einfach Menschen, weißt du, ich stelle mich auf die Bühne und guck in den Saal und weiß, Alter, hier stehen 500 bis 600 Leute, mit jedem von denen könnte ich ohne weiteres, ohne mich irgendwie dumm oder schlecht oder unwohl zu fühlen, ganz entspannt eine Stunde einen Kaffee trinken gehen. Und das ist was total Tolles, so eine Qualität da zu haben und nicht ins Publikum zu sehen und denken, irgendwie weirde Leute hier, so, sondern es ist halt wirklich so, dass ich mich da wahnsinnig wohlfühle und entsprechend passiert es dann eben auch, dass ich dann nach dem Konzert mal eine Stunde am Merchandise noch rumstehe und mit allen Leuten irgendwie spreche und dann der Bus fast schon ohne mich abfährt.
Okay. Zu den Online-Konzerten kommen wir später noch, aber glaubst du denn, dass genau das, was du da beschreibst, dieses Spielen, 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 es wird immer größer, dass das genau der Hebel war und vor allen Dingen glaubst du, dass es quasi gut nach Corona, also in der Zukunft auch weiterhin noch so möglich ist?
Das hoffe ich. Das hoffe ich
sehr. Also ich meine vor allen Dingen für Leute, die neu anfangen, also diesen Weg zu gehen.
Ich hoffe das sehr, dass das weiterhin möglich ist und dass auch Leute da Bock drauf haben und dass der Weg ist, den Bands auch gerne gehen. Aber ich mache mir da eigentlich, also so bandseitig oder künstlerseitig eigentlich keine Sorgen, auch wenn man schon, wozu ich ja selber auch gehöre, beobachten kann, dass in den letzten 10, 15, 20 Jahren, das hat euch, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand von Maximo Park, glaube ich, mal analysiert, dass es viel, viel weniger Bands gibt als noch vor 10 bis 20 Jahren. Ne? Da war es noch so, es gab ganz viele Rockbands und so irgendwie so Gruppen, 3 bis 5 Personen, die irgendwas aufgezogen haben. Mittlerweile, es gibt viel mehr Solo-Artists inzwischen, die sich dann MusikerInnen dazunehmen. Ich glaube, das hat, also bei mir hatte es wirtschaftliche Gründe so. Und ich meine, meine Besetzung ist jetzt ja auch ziemlich fix, ne? Also seit 2013, 14 habe ich eigentlich immer die gleiche Besetzung mit die gleichen Leute, mit denen ich unterwegs bin. Das sind über die Jahre sind wir zusammengewachsen. Es ist halt eine Crew. Und so ist es ja bei vielen Kolleginnen auch.
Okay. Gab es denn so rückblickend so bestimmte Auftritte, wo du dann auch so festgestellt hast, wow, krass, das ist jetzt irgendwie mal die nächste Stufe, also wo man dann so merkt, so wow, ich stehe jetzt auf einmal vor so und so viel 100 Leuten, das wird mir auf einmal total bewusst.
Das gab es ja immer wieder, das gab es auch bei der letzten Tour nochmal, wo wir dann in der fast ausverkauften großen Freiheit standen, was halt auch nochmal ja. noch größer war als sonst. Ne? Ich habe die Tour davor, war irgendwie übel und gefährlich ausverkauft, das waren so, glaube ich, dann 600, 700 Leute und große Freiheit waren jetzt irgendwie 1200 oder 1300 Leute, glaube ich, zahlende. Das ist natürlich nochmal ein Schritt, so auch zu erleben. Und ich war selber von mir überrascht, wie wohl ich mich da fühlte. Also wie egal. Mhm. Also es war mir nicht egal, ich habe mich einfach nur gefreut, aber es war jetzt nicht unangenehm, dass ich dachte, oh Gott, ich habe jetzt Angst, das sind zu viele Leute, sondern im Gegenteil, bei mir ist es lustigerweise oder glücklicherweise so, dass ich denke, och, wenn da jetzt 1.000 oder 5.000 oder 10.000, ich hatte auch ganz gutes Training, ich habe nämlich noch auf der Fridays for Future Demo und auf der Unterhalber-Demo gespielt, wo ja noch viel, viel mehr Leute waren. Und ich denke dann immer, ach, da stehen jetzt 50.000 Leute. Da wird schon eine Person dabei sein, der das gefällt. Und dann, also ich bin dann weniger nervös, als wenn ich vor einer Person spiele, weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der das nicht gefällt. Als wenn ich vor 50.000 stehe, da ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da Leute
dabei sind. Das glaube ich total. Ja, genau. Wenn du mal so rückblickend mit der Erfahrung, weil das ja auch immer so die Fragen sind, die sich dann ja auch Musiker oft stellen, so der Schritt zur ersten Booking-Agentur, wenn du dich da noch zurück dran erinnerst, wie war der so für dich? War das da auf einmal so eine Riesenerleichterung und ging es dann auf einmal richtig ab? Oder war das dann eher so, dass man dachte, na gut, also hätte ja auch irgendwie weitermachen können, oder?
Es war bei uns halt auch so ein fließender Prozess irgendwie, dass wir ganz am Anfang auch so viel mit so Kumpels zusammengearbeitet haben, die halt irgendwie so örtliche Booker waren und die da mal hier und mal da was gemacht haben. Das heißt, irgendwann haben wir so ein bisschen verstanden zu netzwerken und haben so Tauschgigs auch mit Bands gemacht und so weiter. Und naja, die allererste Tour war dann damals, es war Target aus München. Ja. Die haben das gebucht. War total toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Nur war da so ein bisschen das Problem, dass wir halt überhaupt nichts gezogen haben am Anfang. Also so vor allem irgendwie die Tour start. Wir kamen aus Ostfriesland, die Tourbeginn war für München angesetzt und das erste Konzert fiel aus, weil wir null Karten verkauft hatten. Also das war so.
Ja. Klassiker. Ja.
Shit. Oder die allererste Tour sogar, die wir spielen wollten, da hatte ich am Abend vor dem Tourstart noch einen Totalschaden, also wirklich einen schlimmen Autounfall. Und da musste die Tour halt erstmal verschoben werden. Aber es war auch gar nicht schlimm, weil auch da der Kartenvorverkauf nicht so gut lief. Dann haben wir die Tour nochmal um zwei, drei Monate nach hinten verschoben. Aber natürlich passierten dann eben doch so ein paar Dinge, dass gewisse Dinge professioneller wurden, dass man einen eigenen Technical Rider und Catering Rider und sowas hatte. Und klar, das war natürlich dann so die ersten Schritte. Das war wahnsinnig aufregend. Voll.
Okay. Du bist jetzt bei Gastspielreisen, ne? Oder?
Ja.
Bei Johannes, ne? Johannes Frenzel.
Genau, Johannes Frenzel.
Ja, okay. Liebe Grüße. Bitte?
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße. Ja, von mir auch. Ja, dann lass uns doch jetzt mal, du hattest eben schon über Online-Konzerte gesprochen, lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, wie du zu Online-Konzerten gekommen bist. Also ist natürlich wenig verwunderlich, dass Corona dafür mehr oder weniger zuständig war. Wie war so für dich der Schritt dahin überhaupt sich mit dem Thema Online-Konzerte zu beschäftigen?
Das war eigentlich so eine Schnapsidee und aus der Not geboren, so ein bisschen. Mein letztes Konzert vorm Lockdown, also nachdem wir 2019 jetzt nochmal irgendwie die große Tour gespielt hatten und Hurricanes Hausart Festival und alles irgendwie mitnehmen durften und eine wahnsinnig schöne Tour hatten, auch so bis jetzt die Größe, die ich gespielt hatte, hatte ich 2020 dann noch eine Einladung bekommen von Johannes Oerding, der meinte, hatte angefragt, ob ich Bock hätte, als Vorband mal mitzufahren, so für 5 Termine, und haben wir gemacht. Und das war halt genau im März 20. Ja. So, das letzte Konzert, was ich vor dem Lockdown gespielt habe, war in der TUI Arena Hannover, da waren 12.000 Leute da drin.
Wow.
Also nochmal schön so ein Super-Spreading-Event, als ich die
Pandemie
schon irgendwie so... Naja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, nochmal da zu stehen. Aber der Kontrast war natürlich heftig, weil mein erstes Konzert so zum Lockdown war dann irgendwie, ich habe dann einen Bericht in der Tagesschau gesehen, dass die Bordelle gerade alle schließen, auch noch zusätzlich zu den Clubs, wo ich erst dachte, ach, ist doch gut, wenn die großen Veranstaltungen jetzt erstmal dicht sind, das ist gut für die Indie-Künstler, wenn dann gehen die Leute halt eher auf kleinere Konzerte, ne, weil erst die Großveranstaltungen verboten waren, dann wurden auch die kleinen verboten, dann schlossen die Bordelle, dann dachte ich, Moment, es gibt jetzt hier einen Mangel an Kultur und an Dingen, die man sich kaufen kann, und dann dachte ich, ich mach selber ein Bordell auf und man kann mich jetzt direkt buchen für Online-Konzerte und Songwriting-Workshops habe ich auch gegeben, einige.
Ja.
Einfach, weil ich hatte eine Österreich-Tour geplant für Anfang April und die fiel ins Wasser und ich hatte einfach keinen Bock, plötzlich nichts zu machen. Ich hatte Angst vor diesem Loch irgendwie, da so reinzufallen, vor der Isolation und sowas, und wollte einfach irgendwas machen und hatte einfach Energie so und habe einerseits eben diese privaten Konzerte angeboten über mein Newsletter, andererseits habe ich auch noch zusätzlich, um die Österreich-Tour zu kompensieren, aus Scheiß eigentlich eine World Wide Web-Tour gemacht, so habe ich sie genannt, und bin von Plattform zu Plattform gesprungen, habe jeden Abend ein Konzert gespielt in der Woche, also ich bin angefangen auf Instagram, dann Facebook, dann YouTube, dann Twitch, dann Twitter, dann nochmal wieder als Abschluss Facebook und Instagram gleichzeitig, und es hat voll Spaß gemacht, aber ich habe da so gemerkt, also die Reaktion war noch toll, es waren noch echt viele Leute dabei, irgendwie jeden Abend irgendwie so irgendwas zwischen 500 bis 1000 Personen, was ja so ein ganz guter Schnitt ist eigentlich.
Voll.
Hab aber gemerkt so, dass mir der Austausch total fehlt, ne? Also dass du halt nur irgendwie im Chat dann mitlesen kannst, die Reaktion, und du kannst aber beim Singen ja, wenn du dann anfängst den Chat zu lesen, singst du nachher noch den Chat.
Ja.
Und das war so ein bisschen problematisch. Und auch zudem, wenn ich irgendwie interagieren wollte, dass da halt eine Latenz ist von 7 bis 15 Sekunden, ne? Also das heißt, du bist eigentlich, wenn du da irgendwie raussendest in so einem luftleeren Raum, fühlst dich wie so ein Astronaut, der auf eine Rückmeldung von der Raumstation da irgendwie oder von der Erde wartet. So, und das fand ich halt nicht so ganz so cool. Und habe bei diesen Online-Konzerten, die ich dann über so eine übliche Videokonferenzplattform gemacht habe, gemerkt, dass die Leute voll dabei sind und das total so emotional toll fanden und sowas, und habe dann allerdings erst so nach dem, ich weiß gar nicht, 20. Konzert oder sowas mal selber einen Mitschnitt da angefertigt davon und dann erst gemerkt, in was für einer, sorry, beschissenen Qualität das ausgespielt wurde. Dabei habe ich mir so eine Mühe gegeben, das so sauber irgendwie abgemischt und so einen tollen Stereo-Mix ausgesendet, was halt wirklich so einfach klang oder klingt wie ein Tonstudio-Mitschnitt, den ich halt gerade, als würde ich eine Live-Platte irgendwie gerade solo einspielen, und war entsetzt und habe mich dann erstmal ja informiert, ob es nicht irgendwas gibt, so wo es eine gute Qualität gibt, wo man in guter Audioqualität senden kann. Habe erstmal nichts gefunden. Dann habe ich glücklicherweise eine Mail bekommen von einem Softwareentwickler, der darauf aufmerksam wurde, dass ich das so ein bisschen beworben hatte über meinen Newsletter und ich glaube über Twitter auch. Und das war eben Timo Memmeke. Der meinte, ja, geile Idee, fände er total toll, wenn er sich irgendwie seine Lieblingskünstler in sein Wohnzimmer einfach für Online-Konzerte buchen kann. Aber warum mache ich das denn über diese Videokonferenzplattform da, über die ich das gemacht habe? Und meinte ich, ja, weißt du was Besseres? Und dann hat er auch nochmal geguckt und hat er auch nichts gefunden. Und dann haben wir uns eben zusammengetan, haben gesagt, ey, das ist einerseits, also ich sehe da für mich einfach jetzt gerade konkret, ganz konkret Bedarf, weil ich habe ein Publikum, die haben da Bock drauf. Das wurde mir mehrmals so ganz klar kommuniziert. Ich hatte auch Anfragen für Hochzeiten und für Geburtstage und so weiter und so fort. Und er hat sich rangesetzt in seiner Freizeit. Immer nach Feierabend da noch nächtelang darum programmiert, und irgendwann im Herbst war er soweit und hatte eine erste Version, und dann habe ich das erste Testkonzert darüber gespielt und wir haben es den ersten Leuten gezeigt und alle saßen dort. Also ich mache das ja bis heute, ich mache jeden Freitag immer Demos und stelle das vor im Direktvergleich zu anderen Plattformen so, und eigentlich ist die Reaktion, die wir bekommen, immer, ja krass, denn das hat ein Typ jetzt gebaut, so erstmal, und dann auch noch, ja, krass, dass ihr das jetzt macht, dass ihr das hinbekommen habt. Und aber am allerkrassesten, dass das noch keiner sonst gemacht hat. Also warum gibt's das nicht schon längst aus dem Silicon Valley oder aus China oder wo die ganzen Leute, die entwickeln, sitzen? Es gibt so viel Personal eigentlich, die das machen könnten. Und da denke ich wieder, ja, weil es so ist wie mit allem, alles wird gebaut, nur an die Kultur denkt mal wieder keiner. So, und ja, darum haben wir ja,
diese Frage. Ja, die Frage habe ich mir wirklich auch gestellt, auch im Vorgespräch, aber das ist wirklich erstaunlich. Also auch da kann man vielleicht jetzt nochmal die Hörer hier vom Podcast aufrufen, wenn ihr etwas Vergleichbares wisst, dann macht mal Meldung sozusagen, aber tatsächlich ist es ja so, ihr habt beide auch rumgeguckt.
Es gibt Jam-Kazam, was vor allem dafür da ist, damit man miteinander Musik machen kann auch, wo man aber auch auf jeden Fall, weil die Latenz wir haben natürlich in Deutschland alle irgendwie ein Internetverbindungsgeschwindigkeitsproblem. Da muss man nur mal, ich glaube, hier Böhmermann von vor 3-4 Wochen gucken, wo er nochmal darstellt, wie gut die Verbindungen in Rumänien mittlerweile sind, aber in Deutschland, wie das irgendwie dieser Breitbandausbau einfach die ganze Zeit mehr oder weniger blockiert wird und nicht vorangebracht wird und wir da viel weiter sein könnten. Wir sind aber nun mal da nicht weiter und bei einem langsamen Internet kannst du eben auch, kriegst du diese Latenzproblematik nicht wirklich behoben. Also auch wir über Micdrops haben jetzt keine Null-Latenz, ne? Sondern du hast immer eine Verzögerung. Das heißt, du kannst nicht wirklich direkt zusammen rhythmisch gut Musik machen, sondern hast immer eine Millisekundenverzögerung drin. Das heißt, wenn du jetzt zusammen singen willst oder sowas, ist das auf jeden Fall schwierig.
Ja.
Beziehungsweise es kommt halt bei beiden nicht gleichzeitig an. Mhm. So, und es gibt halt Versuche, es gibt Jamkazam und Yamulus, die diese Problematik eben lösen wollen, die sich auch eher als Audiokonferenz-Tools sehen. Die kommen aus Amerika, die haben auch eine ganz andere Möglichkeit. Wir sind teilweise, glaube ich, auch Open-Source-Projekte. Und bei uns ist es jetzt einfach so, wir haben jetzt das mal in die Hand genommen und wollen für KünstlerInnen, für MusikpädagogInnen eine Plattform sein oder herstellen, nach und nach ein Baukasten sein, wo man ja Musikunterricht machen kann, wo man Konzerte spielen kann, wo aber auch Veranstaltende einen Baukasten vorfinden, wo sie ihr Online-Event einfach zusammenstellen können aus verschiedenen Bausteinen.
Mhm. Jetzt ohne zu technisch zu werden, da bist du wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansprechpartner bei euch, aber ist es schwer, das auf die Beine zu stellen? Ich denke mir so, das kann ja jetzt auch nicht so ein Riesenhexenwerk sein am Ende, sondern es ist wahrscheinlich eher so eine Sache, ob man es will.
Es ist ja viel, man braucht auf jeden Fall da Energie und Bereitschaft und Zeit erstmal. Aber es ist auch natürlich jetzt schon sehr viel Entwicklungszeit da reingeflossen, weil wir wirklich alles gerade selber entwickeln und bauen. So, also nicht wir, sondern Timo. Und inzwischen seit März haben wir einen Entwickler in Vollzeit auch eingestellt, was ein ganz schönes Kamikaze-Projekt ist, insofern als dass Softwareentwickler und Juristen wir versuchen gerade zu finanzieren. Mit Hilfe von Musik. Und diese beiden Berufsgruppen sind ja, also Softwareentwickler und Juristen, glaube ich, so die bestbezahltesten Berufsgruppen, die es gerade so gibt. Deswegen haben wir schon eine ganz schöne, wie ich jetzt neu gelernt habe, neue Vokabel, eine ganz hohe Burnrate, jetzt aktuell schon, ohne dass wir krasse Einnahmen gerade irgendwie hätten oder sowas, sondern haben irgendwie einen Privatkredit aufgenommen und glauben einfach sehr daran, dass es was wird, dass es großes Potenzial hat und dieses Potenzial wird uns gerade auch von allen Leuten eigentlich, denen ich es zeige und die es auch aktuell schon nutzen, was auch jetzt schon immer mehr Leute werden, bestätigt und wir sind da völlig überzeugt von, dass das laufen wird, aber keine Ahnung, wir werden sehen, in einem halben Jahr sollten wir nochmal sprechen.
Also ich habe ja auch schon eine Demo, an einer Demo teilnehmen dürfen und war auch total überrascht, also vom Klang, vom Sound, also das ist ja wirklich super. Da muss man jetzt nochmal, wie viel Konzerte hast du schon über dieses Tool denn absolviert?
Ich habe seit November tatsächlich bis vorgestern, bis Sonntag, 105 Online-Konzerte gespielt.
105 Konzerte seit November?
Ja, seit November. Also ich habe seit November.
Seit noch nicht mal ein halbes Jahr.
Nee, genau.
Krass.
Genau, also ich merke einfach, also es ist mir, ne, also erstens, psychisch. Ich bin selber laut Arzt eine Risikoperson, habe sehr wenige Kontakte gerade, sehe wenige Menschen. Mir hilft es psychisch, dass ich in Verbindung bleibe mit Leuten, dass ich irgendwie eine gute Zeit habe, auch mit denen. Und das haben wir auch so. Also ich bin mit denen einfach in einem Raum und wir hängen ab und erzählen uns Geschichten und ich singe ein paar Songs und wir haben eine gute Zeit zusammen. Und zweitens, finanziell ist, glaube ich, allen bewusst, seit CD-Verkauf eingebrochen ist, beziehungsweise ich kenne ja nur die Zeit, seitdem, ich bin ja angefangen, als der eingebrochen ist. Wir MusikerInnen verdienen irgendwie 60-80% unserer Einnahmen, also zumindest bei mir ist es so in den letzten 10 Jahren gewesen, 60-80% meiner Einnahmen jedes Jahr kommt aus Konzerten, aus Konzerteinnahmen zustande. So, und das fällt durch die Pandemie gerade alles weg. Und das geht, glaube ich, sehr vielen KollegInnen so. Und ich habe es geschafft, gerade das mit Hilfe von Online-Konzerten zu kompensieren.
Wie machst du das dann konkret? Also da kann sich jemand bei dir melden und das irgendwie erfragen oder?
Ursprünglich habe ich das per Mail gemacht. Mittlerweile, das war eben auch eine Idee, was wir bei Micdrops KünstlerInnen anbieten möchten, dass man sich einfach als Künstlerin einen Buchungskalender anlegen kann. Da kannst du Termine eintragen, wann du potenziell spielen könntest und diese Termine gibst du im Kalender frei und können einfach auf der Artist-Seite eingesehen werden und direkt gebucht und direkt bezahlt werden. Dann wird automatisiert ein Link von der Plattform verschickt ans Publikum und die können dann wiederum ihre FreundInnen dazu einladen, die sie dabei hätten, gerne dabei haben wollen würden. Und du musst dann als Künstler nur noch in den Raum gehen und kannst loslegen.
Ja, aber der Raum ist limitiert mit bis zu 49 Gästen sozusagen. Ne?
Also genau, 50 Leute aktuell ja. Genau. Mhm. Also wir wollen gerne langfristig auch mehr ermöglichen, aber aktuell ist es so, dass es in diesem bidirektionalen Konzertraum, was die erste Variante ist, die wir technisch anbieten können, dass da 49 Gäste drin sein können, wovon 10 Kameras parallel gleichzeitig angezeigt werden können. Das muss man sich vorstellen wie so eine erste Reihe.
Und wenn 10 Kameras heißt?
10 Webcams von den Geräten. Also 49 so, Geräte okay, können ja, rein ja. Und davon und diese, also 10 Webcams können, 10 Videos können angezeigt werden. Okay. Alle können aber zu hören, sofern sie sich entmuten. Und diese erste Reihe aus diesen 10 Webcams kann ja auch ihre Kamera ausmachen und dann rücken die anderen nach vorne. Also langfristig okay. arbeiten wir natürlich da permanent, haben wir ganz, ganz viele Ideen, wie man das noch spielerischer und spannender gestalten kann. Aber es ist ja immer müßig zu reden, was man plant und was.
Ja.
Also wir erzählen natürlich lieber, was wir aktuell schon können. Und ja.
Aber die Nachfrage ist dann bei dir weiterhin da? Also wenn du sagst, du spielst so viele Konzerte, das läuft immer
so
weiter?
Ich hatte letztes Wochenende, also jetzt zwischen Freitag und Sonntag, habe ich 6 Konzerte gespielt und kommendes habe ich noch 5. Und die Woche drauf aktuell 3 Termine da stehen. Und ich habe heute auch schon wieder 1-2 Anfragen gehabt für so Privatveranstaltungen, was so Hochzeiten dann wären.
Und gibt es da dann auch vielleicht irgendwelche Leute, die dann so stammtischmäßig, wie jeden Mittwoch bei Enno Bunger im Livestream oder so, kann ich mir vorstellen?
Da ich das jetzt ja auch nicht ganz so super günstig mache, gibt es das bisher noch nicht. Aber es gibt Leute, die haben auch schon mal ihr drittes Konzert bei mir jetzt inzwischen gebucht. Und was eben dadurch passiert, ist also jetzt einfach nur rein wirtschaftlich betrachtet, ist es ja so, dass normalerweise Leute, die auf ein Konzert gehen von mir, vielleicht 20 bis 30 Euro im Jahr ausgeben. So, und aktuell ist es so, dass halt dadurch, dass ich jetzt irgendwie Privatkonzerte spiele, natürlich muss ich dafür mehr Geld nehmen, weil sonst lohnt sich's nicht. Ich brauche halt irgendwie, muss meine Fixkosten decken können und investiere auch gerade ganz, ganz viel in Equipment, spare für eine neue Kamera, habe sehr viel Licht investiert, habe mir so eine Lightshow mir gemacht und will das auch weiter noch ausbauen, möchte mir langfristig auch ein eigenes Studio bauen, wo ich dann so ein paar Kameras um mich herum stelle, vielleicht auch irgendwann einen Flügel rein und so weiter. Also ich habe da schon ganz viele Ideen, wie man das noch geiler machen kann. So, das muss ich aber natürlich auch alles irgendwie rechnen. Und aktuell ist es aber so, dass Einzelpersonen gerade ein Konzert bei mir buchen und dann statt, dass sie irgendwie 20, 30 Euro im Jahr zahlen, gerade für so ein Konzert, dann, sofern sie es sich leisten können, dann auch mal eben 200 bis 300 Euro dafür bezahlen, um dieses Konzert zu sehen und laden vielleicht stellenweise dann noch ihre Freundinnen ein. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich will, dass du ganz alleine für mich singst. Also ohne, dass irgendwelche Leute da drin
sind. Dann bist du eins. Dann hast du die Situation, die du eben meinst, ne? Da spielst du alleine vor einer Person.
Ja, dann bin ich nervöser. Aber es ist auch total schön, weil es irgendwie so was Verbindendes hat. Und anfangs habe ich so ein bisschen Scheu davor gehabt, ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht wusste, was sind das so für Leute und hatte so ein bisschen irgendwie, man hört ja manchmal irgendwie so creepy Geschichten, also ich nicht, aber man stellt sich irgendwie Dinge vor und es ist aber noch, es war noch nie unangenehm oder irgendwie blöd oder also es war tatsächlich immer schön und es ist total schön, auf diesem Weg so viel über die Leute zu erfahren. Und was ich aber auch, was mir wichtig ist, was ich zumindest jetzt mache, ist auch, mir ist durchaus bewusst, dass das ein hoher Betrag ist, dass sich das nicht jeder einfach so leisten kann. Und wenn jemand sagt, er möchte trotzdem unbedingt, auch wenn er das Geld nicht dafür hat, so ein Konzert buchen, dann mache ich das auch möglich. Dann muss man mir nur einfach eine Mail schreiben und dann kriegt man das auch irgendwie hin.
Glaubst du denn, also es klingt total, total spannend auch. Und am Ende ist es ja auch etwas, was ja den Anschein macht, was wirklich auch begehrt ist, weil die Leute das wirklich gut finden, weil die vielleicht dann auch wirklich Fans sind, die das genau so haben wollen, wie du es ja auch beschrieben hast, 1:1. Glaubst du denn, dass sowas, also dass so eine Form, Streaming-Konzerte zu machen, dass ich das auf Dauer etablieren kann, auch wenn diese ganze Tourmaschinerie wieder anrollt, also dass man am Ende sagt so, was machen wir, keine Ahnung, da kommt die Vinylbox in den Shop, wir machen natürlich eine Release-Show live im Club, aber wir denken ab sofort auch immer an so ein Streaming-Konzert.
Ich werde auf jeden Fall dran denken. Ich evaluiere das ja auch immer so ein bisschen mit meinem Publikum. Ich stelle danach den Fragen, beziehungsweise schicke mal so einen Fragebogen rüber oder einfach nur eine Mail mit ein paar Fragen. Und da war es eigentlich immer so, dass ich eben auch die Frage gestellt habe, Könntest du dir vorstellen, das auch nochmal nach Pandemie zu machen? Oder ist das für dich jetzt nur gerade aktuell interessant? Und natürlich sagen sie, ey, wir alle wollen wieder, und ich übrigens auch, ne? Also ich will jetzt nicht nur noch im Internet Konzerte spielen. Im Gegenteil, ich vermisse die Bühne so hart. Ich will unbedingt wieder auf Tour gehen. Ich möchte wieder in die Clubs gehen. Ich überlege schon, ob ich meine Nebelmaschine einfach ein bisschen Bier und alte Zigarettenstummel reinschmeiße, damit das ein bisschen mehr nach Clubatmosphäre riecht oder so. Aber fast alle sagen gerade, ey, dass dieses Format des Konzerts halt sehr viel privater, sehr viel persönlicher, sehr viel dringlicher, intimer und auch intensiver, in einer anderen Form intensiver ist, aber man ist irgendwie trotz der Distanz sehr, sehr nah zusammen. So. Und also sofern die da keinen Quatsch erzählen, gehe ich sehr stark davon aus, dass das Bestand haben wird. Zumindest bei meinem Publikum, und ich sehe aber auch da viel Potenzial für andere KünstlerInnen, wo ich auch gerade schon frage, wen würdet ihr denn gerne mal sehen neben mir? So, und da fallen auch total spannende Namen. Also.
Okay. Aber am Ende, ich sag mal in Anführungsstrichen, reduziert sich das dann ja schon zumindest auf so ein bisschen auf Musik oder Künstler und Künstlerinnen, die, so, sag ich mal, eine gewisse Musik malen, also so eine Rock'n'Roll-Band, so eine Punk-Band, das wäre da jetzt gar nicht so angebracht, sondern das müsste schon in so einem gewissen, vielleicht etwas ruhigerem Rahmen, sparsamer instrumentierten Rahmen auch sein, oder?
Ich glaube, wir hatten neulich auch mal ein Jazz-Trio, wir hatten neulich auch mal ein paar klassische Veranstaltungen, also ein Streicher-Quartett und also es gibt schon verschiedenste Formen, aber ich glaube jetzt so ein richtiger Rave über uns, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was da, ich bin selber jetzt kein Raver oder kein Punker auch mehr. Ich weiß auch nicht, ob jetzt das so gut funktionieren würde, wenn jetzt die Donuts oder so darüber ein Konzert spielen würden. Weiß ich nicht. Das müssten wir alles mal ausprobieren, wie das dann so rüberkommt. Das ist ja auch, es soll ja ein Baukasten sein und einfach ein Spielplatz, wo dann Leute einfach das machen können, worauf sie Bock haben. Wenn jetzt eine Punkband sagt, Alter, wir haben richtig Bock da drauf und kriegen das irgendwie geil auch übertragen, vielleicht dann auch mit 2 Kameras oder 3 Kameras. Ich glaube, dass das Gute ist, dass es einfach wirklich live ist und man dadurch eben auch gezwungen ist, da dran zu bleiben und nicht wie bei diesen anderen Streams oder On-Demand-Produktionen, wo man halt eigentlich übersättigt ist, weil es so viel gibt und man dann irgendwie dann doch mal skippt und so. Und so ist es halt eher, da hat man eher das Gefühl, man sollte jetzt irgendwie dabei sein und
Du hast jetzt gesagt, du verkaufst diesen Zugang. Also was für Zugangsformen sind möglich? Also man kann dann Eintrittskarten quasi digital kaufen. Man kann es aber auch, glaube ich, dann einfach kostenlos machen. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die man hat, dann auf so ein Konzert zu kommen, oder?
Genau, also es gibt also man kann einfach einen Termin anlegen. Man kann ja einfach da einen Link erstellen und Leute dahin einladen. Es ist halt dann nur die Frage, also langfristig müssen wir als Microps natürlich gucken, dass wir unsere Fixkosten decken. Wir haben natürlich Serverkosten darüber, dass wir das streamen. Dadurch, dass wir auch in höherer Qualität, also in höherer Bitrate senden, sind unsere Serverkosten dann entsprechend natürlich auch höher, als jetzt irgendwie die anderen Leute Kosten haben, glaube ich, pro Stream. Deswegen, wir können das jetzt langfristig nicht die ganze Zeit kostenlos anbieten, aber es war jetzt eben gerade so eine Testphase, wo wir das vielen KollegInnen ermöglicht haben und auch andere Leute gerade irgendwie sagten, also auch Tim Neuhaus oder Florian Ostertag, die das nutzen, oder Alin Kohren auch, wo teilweise Leute auch meinten, ja, ich habe gerade auch keine Konzerteinnahmen und das ist irgendwie gerade meine Haupteinnahmequelle, so dass ich das hier mache. Und da gibt's bei Microsoft dann verschiedene Formen, wie man das löst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit irgendwie, dass man nach Minuten dann bezahlt, ne, weil vielleicht man keine Karten verkaufen möchte, weil es vielleicht ein Promo-Event ist, wo man sagt, ich möchte ein Showcase spielen für eine Plattenfirma oder für eine Agentur oder sowas, oder ich möchte ein Konzert verlosen als Gewinn für irgendwie jemanden. Da gibt es dann halt eine minutenbasierte Abrechnung, oder es gibt eben dann das Buchungssystem, wo wir dann Provisionen dafür nehmen würden.
Aber es gibt zum Beispiel wie bei Twitch jetzt nicht die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Zuschauerin irgendwie so einen Spenden-Button drückt oder so. Das wäre vielleicht auch noch so eine Option, ne?
Haben wir auch auf dem Zettel. Wir haben einen ganz, ganz langen Zettel mit ganz vielen Sachen, die wir noch bauen wollen.
Ja, okay.
Aktuell ist diese Funktion noch nicht da, aber wir haben ja einen Chat und da könnte man zum Beispiel eine PayPal-Adresse einfach reinschreiben und das ist auch, soll jeder auf jeden Fall machen, ne? Also wir wollen eine Plattform sein in der Hoffnung, dass diese Plattform, so wie sie mir als Künstler jetzt eine Hilfe war, ein Einkommen zu generieren in dieser relativ einkommensärmeren Zeit, sage ich mal, möchten wir einfach ja, anderen KünstlerInnen auch eine Hilfe zur Selbsthilfe sein in diesen herausfordernden Zeiten. Und was auch ganz wichtig ist, was ich gerade auch immer wieder feststelle, ist, dass digitale Konzerte inklusiver sind. Also Leute mit einer Behinderung, in welchem Sinne auch immer, können so viel besser oder einfacher an Kultur teilnehmen. Und auch Menschen, die weiter draußen wohnen, die auf dem Land wohnen, können...
So wie ich, ja, ja.
Ja, genau. Oder ich komme ja auch ursprünglich aus Ostfriesland, ne? Und das hätte ich mir natürlich auch früher schon gewünscht, dass ich einerseits aus Ostfriesland streamen kann, überall hin, an die Leute, die mich sehen wollen und auch für Geld und nicht irgendwie irgendwo immer sein muss und irgendwo immer extra hinfahren muss. Also es ist schon irgendwie schön, bei aller Liebe zu dem Gefühl, unterwegs zu sein und dass etwas losgeht und dass man auf Tour fährt, ist es aber auch irgendwie mal schön, wenn man einfach sein Setup aufbaut und sagt, okay, ich baue jetzt heute Morgen mal schnell mein Setup auf, weil heute Abend spiele ich 3 Konzerte und danach gehe ich halt direkt nach Hause und kann mich in mein Bett legen. Ist doch irgendwie total geil auch. Und ich war dann aber trotzdem heute in Kassel, München und Wien. So. Und vor 2 Wochen habe ich ein Konzert nach Portland gestreamt. Im Dezember war mal jemand aus Indien dabei. Also das sind auch dann Gegenden, wo ich dann sonst nicht hinkomme, wo dann Leute auch mal die Möglichkeit haben, bei einem Live-Konzert dabei zu sein, die es sonst nicht
haben. Was braucht ihr denn jetzt noch so? Also wie könnte man euch zum Beispiel helfen? Es gibt ja jetzt auch Leute hier aus der Musikbranche, die zuhören. Du sagtest, du sparst eben gerade von der Burnrate. Sucht ihr noch Investoren oder braucht ihr irgendwie anderweitig Unterstützung? Also sollte man euch ansprechen, wenn man jetzt denkt, man könnte euch helfen?
Wenn man uns helfen kann, immer gerne ansprechen. Wenn man irgendeine Idee hat, immer gerne ansprechen. Wir freuen uns über Austausch generell. Sind ja auch total, sage ich mal, unerfahren und sind bedarft und unerfahren. Und aber in erster Linie wollen wir natürlich einfach versuchen, das Geschäftsmodell, was uns vorschwebt, zu etablieren. Und das passiert einfach, wenn wir quasi 10 Ennos hätten, sage ich mal, dann wird es schon laufen. Also wir brauchen einfach Künstler, die es nutzen, Künstlerinnen, die es nutzen. Ja. Und haben ja auch schon viele, sind schon kommen immer mehr dazu. So jeden Freitag mache ich immer diese Demos und immer mehr Leute haben Bock drauf, immer mehr Test-Accounts erstellen wir, immer mehr Shows finden auch statt. Das heißt, die Perspektive ist gerade gut. Natürlich wissen wir auch, dass es im Sommer weniger werden wird. Ist klar. Aber ich glaube daran, dass das auch, wie auch immer diese Pandemie weiter verlaufen wird, dass das Bestand haben kann. Also, dass das Potenzial da ist, dass digitale Konzerte weiterhin stattfinden. Ob wir das jetzt mit Mic-Drops schaffen oder nicht. Also, das ist natürlich jetzt die Frage, ob wir als Unternehmungen da erfolgreich sein werden oder nicht. Aber ich glaube, so oder so wird das bestehen bleiben.
Okay. Jetzt seid ihr gerade, glaube ich, noch so in der Beta-Phase, ne?
Oder? Wir gehen so in einer, wann kommt denn der Podcast? Wann sind wir, wann gehen wir hier mit raus?
Ja, so Mitte April ungefähr.
Dann sind wir sogar schon raus. Dann kann man sich einen Test-Account selber einrichten. Also wir können uns, jeder kann sich einen Test-Account einrichten. Da wird es einen 1:1 Test-Zeitraum geben, wo man mit einer Person das testen kann in einem kleineren Zeitraum. Und dann kommt halt ein Cut und dann kann man sich überlegen, ob man ein Paket buchen will, also einen kostenpflichtigen Account.
Also dann würde ich jetzt mal vorausschicken an den Hörer, der das jetzt hier hört, dieser Podcast, wenn du den jetzt hörst, dann kannst du es machen. Dann solltest du jetzt losgehen. Ne? Genau. Dann teilen wir das passend ab. Was sind denn dann so die nächsten 2, 3, 4 Schritte, die ihr jetzt für die nächsten, keine Ahnung, fürs nächste halbe Jahr, fürs nächste Jahr so auf dem Zettel habt? Also gibt's da schon was du verraten kannst? Oder ist es wirklich jetzt erstmal das Ding auf die Straße zu kriegen und dass da möglichst viele Leute sich beteiligen?
Es ist erstmal, genau, also erstmal ist es Letzteres und perspektivisch haben wir natürlich ganz viele Ideen, wollen weitere Modi anbieten, das noch ein bisschen spannender machen für Veranstaltende, dass sie wirklich ganz viele Funktionen haben, um sich ihr Online-Event so zurechtzubauen. Und wir denken ja auch ganz viel auch schon über hybride Konzerte nach. Es werden ja im Sommer wieder Konzerte stattfinden, auch öffentlich. Aber es ist natürlich auch spannend, die trotzdem irgendwie vielleicht dann auch noch zusätzlich hybrid zu übertragen, weil vielleicht auch die Kapazitäten vor Ort nicht so groß sind, wie vielleicht ein Interesse fürs Konzert da ist. Oder weil Leute vielleicht auch doch noch Schiss haben, ich weiß es nicht, jetzt irgendwie so Menschenansammlungen zu betreten, sage ich mal, wird man alles sehen. Ich finde das auf jeden Fall für mich total spannend, auch vielleicht mal ein öffentliches Konzert dann hybrid zu übertragen und auch digital zu übertragen, ja. Und darüber hinaus gibt es so ein paar Veranstaltungen, wo ich dann teilnehmen werde bald und das nochmal vorstelle und gibt im nächsten halben Jahr eine Internetmesse, wo wir stattfinden werden. Okay. Und es gibt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, der gerade auch interessiert ist.
Aus dem Norden?
Das darf ich schon sagen. Himmelsrichtung sage ich jetzt mal noch nicht.
Okay. Das wäre tatsächlich jetzt auch nochmal eine Frage. Also irgendwann geht es ja wieder weiter, ne? Dann willst du ja auch Konzerte spielen. Also wie geht es denn dann für dich mit dieser Firma weiter? Also hast du da schon eine Idee oder einen Plan?
Ich bin ja auch viel mehr Maskottchen und Ideengeber als jetzt. Ich bin nicht der Geschäftsführer, das ist der Entwickler, weil der hat den Quatsch gebaut, ohne den gäbe es das gar nicht. Der hatte auch grundsätzlich die Idee dazu, dass wir das wirklich versuchen. Der kennt sich halt viel mehr mit Startups und mit dem ganzen Kram aus und der wird das natürlich langfristig noch mehr lenken, als ich es jetzt gerade tue, weil ich bin natürlich hauptberuflich Musiker aktuell und werde ich auch immer sein. Ich bin nicht in erster Linie Unternehmer, aber ich sehe gerade hier so ein bisschen eine Aufgabe für mich, das irgendwie voranzubringen und hoffe einfach, dass dass es wirklich Künstlerin eine Hilfe zur Selbsthilfe sein kann. Mhm. So wie okay. Es mir eine Hilfe war oder auch aktuell immer noch ist. Und ich merke einfach so, dass ich darüber jetzt, weißt du, ich habe im Jahr irgendwas zwischen 50 bis 100 Anfragen von Leuten, die fragen, ob ich auf einer Hochzeit singen kann. Und ich sage alle eigentlich immer ab. Ich spiele vielleicht 2 oder so im Jahr, weil man einfach dann so sagt, dieser ganze Aufwand, also so schön, dass es gibt nichts, was mich mehr freut, als wenn Menschen so ein persönliches Event mit meiner Musik irgendwie verbinden möchten oder das auch mit ihrer Geschichte, mit Musik von mir verbinden. Aber es ist dann, wenn man karrieristisch denkt, lohnt sich der Aufwand nicht, den ganzen Tag von Hamburg nach München zu fahren, um dann dort ein Lied zu singen und am nächsten Tag wieder zurückzufahren, um das vielleicht für 200 Euro oder so zu machen, ne? Oder 500 oder so. Dann muss man einfach so ein bisschen Prioritäten setzen und überlegen, was ist jetzt gerade vielleicht doch wichtiger. Es wäre vielleicht doch wichtiger, dass ich mich wieder hinsetze und Songs schreibe, zum Beispiel. Aber jetzt ist es eben möglich, sowas digital zu machen. Das ist, finde ich sehr, sehr spannend. Also, es gab ja mal diese One-on-One-Sessions mit Bon Iver im People Festival? Hieß es das People Festival?
Das weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall war das auch so eine Idee. Wenn wir den nicht dafür kriegen könnten, das würde ich auch buchen.
Okay. Eine Sache, die ich noch gerne fragen würde, du hattest vorhin erzählt, als das bei dir losging, du hast dann, glaube ich, einfach ein Newsletter rausgeschickt. Also das würde mich tatsächlich auch nochmal so interessieren, diese Werbekanäle, Promokanäle. Wo kommen, jetzt in deinem Fall, wo kommen so deine Leute her? Also was ist für dich ein total wichtiger Kanal, um deinen Fans, um deinen Leuten eigentlich so mitzuteilen, hey, ich habe da gerade die Aktion. Ist das tatsächlich so dieser Newsletter oder funktioniert das über eine andere Plattform ganz gut?
Ich bin ja sehr viel auf Instagram und Twitter unterwegs und begreife aber meinen Newsletter immer so als noch was Exklusiveres, wo ich sowas dann als erstes kommuniziere und ankündige. Und da weiß ich auch, das ist der härteste Kern und da sind die liebsten und loyalsten Leute, die sich das gerne durchlesen. Und da kommuniziere ich eigentlich solche Dinge immer noch lieber und auch offener und noch ehrlicher, als ich das vielleicht sonst tue, weil ich glaube, da mache ich mich nicht so angreifbar, wie ich das vielleicht auf noch öffentlicheren Medien täte. Aber wenn ich dann dort merke, es funktioniert und ich bekomme da irgendwie eine ganz gute Rückmeldung drauf, dann gehe ich dann meistens den nächsten Schritt und teile das dann auch auf den anderen Plattformen.
Warum fragst du eigentlich bei der Newsletter-Anmeldung das Alter ab, habe ich mich gefragt.
Das ist eine gute Frage.
Ich habe mich heute nochmal Spaß aber angemeldet oder bin drüber gestolpert. Habe mich gefragt, ob das einen tieferen Hintergrund hat.
Ich glaube, das war so eine standesgemäße Einstellungssache, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste da ist doch eigentlich viel spannender. Warum ist das Alter drin? Eigentlich müsste der Ort da drin sein. Das ist doch viel relevanter.
Ja, ne? Das ist eigentlich total dumm. Ja. Gibt es denn irgendwie. Ändern? Ja, gibt's denn irgendwie noch so Sachen? Ich meine, jetzt bist du ja gerade wirklich dann auch jemand, der quasi die Krise sozusagen auch als echte Chance genommen hat, gesehen hat und richtig, zumindest was getan hat, ne? Also irgendwie einen Lösungsansatz, der zumindest auch für sich dann ja geschaffen hat. Siehst du denn generell noch dann auch, guckst du dich um, siehst du andere Trends oder dann auch andere Lösungen in der Musikbranche, wo du gerade sagst, boah, das ist ja irgendwie cool, das so in den letzten Monaten entstanden, das finde ich auch spannend.
Muss ich gerade echt überlegen, weil ich jetzt gerade aktuell so sehr in diesem Ding drin hänge, dass ich gerade gar nicht so sehr auf so Trends, außer Clubhouse habe ich gar nicht viel an Trends mitbekommen gerade. Ja. Und ich habe auch so das Gefühl, dass gerade natürlich alle sich irgendwie viel Gedanken machen und es wird sehr, sehr viel, was ich auch total toll finde, im solidarischen Sinne miteinander sehr viel mehr gesprochen als vorher. So, also man tauscht sich sehr viel mehr aus, finde ich total toll, die Entwicklung. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, so viel telefoniert wie in 3 oder 4 Jahren vorher. Finde ich total gut. Das ist eine gute Entwicklung.
Ja, okay.
Aber jetzt kein Hype oder so. Telefonieren ist eigentlich was man schon länger macht, oder?
Ja, ich glaube schon.
Vielleicht Faxen ist auch wieder modern seit der Pandemie.
Vielleicht. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, dass ich erstaunlich viel telefoniere wieder seit einigen Monaten. Ich weiß auch nicht so genau, womit das zusammenhängt. Ne? Ey, dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit diesem Tool, mit Mic Drops, und finde das total krass. Also einfach, ne, was wir anfangs auch sagten, dass das einfach noch nicht so in der Form anscheinend gibt, richtig. Und ich hoffe, dass ihr das nochmal richtig gehebelt bekommt. Und ich glaube, ne, wer eine Demo haben will oder wer euch anderweitig unterstützen will, der kann dich wahrscheinlich auch jederzeit ansprechen.
Ja, voll. Also einfach auf microps.de gibt es ein Kontaktformular oder sonst schreibt einfach no@microps.de oder schreibt mir an. Also ich habe ganz viele Kanäle und alles kommt irgendwie in einen
genau.
In
einem sonst können wir auch noch einen Zugang legen, so, also eine Verbindung schaffen sozusagen und das weiterleiten. Genau, also ich wünsche euch weiterhin alles Gute und ich gucke mir das super gerne weiter an. Also, mach's gut, ne?
Vielen Dank für die Einladung, Alex. Bin sehr gefreut.
Ciao. Auf jeden Fall spannend, was Enno und Timo da auf die Beine gestellt haben. Ich werde das auf jeden Fall gerne im Auge behalten. Wenn ihr da einen Kontakt braucht, dann meldet euch, ja, wie eben gehört, bei Enno direkt oder auch bei uns. Wir stellen dann sehr gerne einen Kontakt her. In den nächsten Folgen spreche ich unter anderem mit Marco Walzel von Avocado Booking. Die Booking-Agentur aus München wird 25 Jahre alt, bucht unter anderem Bands wie Parkway Drive. Und da sich unsere Wege in den letzten Jahren ja wirklich auch oft gekreuzt haben, freue ich mich schon sehr auf das Gespräch. Das angekündigte Interview mit Benjamin Budde mussten wir noch ein bisschen schieben, da bitte ich um ein wenig Geduld. Und ansonsten, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wenn dir der Redfeed-Podcast gefällt, dann gib dir doch einfach mal einen Ruck, poste noch fix eine Rezension bei Apple Podcasts oder empfehle ihn einer Person weiter. Ich empfehle auch weiterhin gerne unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Wenn es um Ticketing und Tickets geht, dann denkt gerne an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Ciao.